Deutschlandfunk Kultur Religionen.
Ich bin Anne-Françoise Weber und heiße Sie willkommen zu dieser Sendung, in der Sie erfahren werden, warum sich Papst Franziskus mittlerweile belagert fühlt und warum die Evangelische Journalistenschule in Berlin bedroht ist.
Das Profil der Evangelischen Journalistenschule ist ein ganz besonderes. Die Evangelische Kirche hat sich da so einen Kleinod geschaffen, wo sie mit ganz wenigen Mitteln in die gesamte Gesellschaft hineinwirken kann. Und das wäre sehr, sehr schade, wenn sie bei dem kleinen Budget 500.000 Euro die aufgeben würde oder das Konzept in einer Weise verwässern würde, dass man das gar nicht mehr erkennen könnte.
Das sagt Ragnar Vogt. Er ist Vorsitzender des Freundeskreises der Evangelischen Journalistenschule und er spricht über die Pläne, diese Ausbildungsstätte für journalistischen Nachwuchs zu schließen. Mit uns im zweiten Teil dieser Sendung. Ernüchterung und Enttäuschung. Verpasste Chance. Regenwaldlyrik statt Lösung handfester Probleme. So lauteten manche Stellungnahmen nach der Veröffentlichung des Schreibens von Papst Franziskus zur Amazonas-Synode vor einigen Tagen. Wer von dem Kirchenoberhaupt große Reformschritte in Richtung Abschaffung des Zölibats oder Weiheämter für Frauen erwartet hatte, der wurde herb enttäuscht. Aber vielleicht waren diese Erwartungen auch falsch. Will Franziskus die katholische Kirche überhaupt so grundlegend verändern, wie es sich manche erhoffen? Diese Fragen will ich nun besprechen mit einem, der in Papst Franziskus durchaus einen Reformer sieht. Marco Politti ist deutsch-italienischer Journalist und großer Vatikan-Kenner. In dieser Woche ist sein neues Buch erschienen. Es heißt Das Franziskus-Komplott, der einsame Papst und sein Kampf um die Kirche. Herr Politti, Sie schreiben, es sei Franziskus' Traum, die kirchliche Bürokratie wieder in eine warmherzige Beteiligungskirche zu verwandeln. Nun ist ja in diesem Schreiben zum Amazonas die Beteiligung der indigenen Völker ganz zentral. Aber warum gibt es nicht die Offenheit, Frauen über ein Diakonat zu beteiligen? Warum nicht die Offenheit dafür, verheirateten Männern die Weihe zu ermöglichen?
Weil Franziskus in einer Kirche lebt und agiert, in dem ein untergründiger Bürgerkrieg los ist. Seit Jahren gibt es Kämpfe von Seiten der Leute, die nicht einverstanden sind mit seinem Reformkurs. Das sind nicht nur Bischöfe in Rom oder Kardinäle. Man muss nicht die Kurie so schwarz malen. Es ist die ganze Weltkirche, die gespalten ist. Und es gab diesmal eine sehr große Opposition gegen den Papst, damit er eben nicht billige, dass Diakone, die schon eine Familie haben, auch Priester werden. Der Papst hat das Ganze in Gang gesetzt, aber hat dann im letzten Moment gesehen, dass die Opposition zu stark war.
Und dann war die Angst um die Einheit der Kirche größer als der Reformwille, kann man das so sagen?
Ein französischer Kardinal sagte mir einmal, am Anfang werden die ersten Jahre ein Honigmond sein, aber eines Tages wird der Papst vor der Wand stehen. Und in diesem Moment stand er vor der Wand, mit dem Rücken an der Wand. Die Opposition war so stark, das war nicht nur die lautstarke Opposition, die man kennt von Kardinal Burke aus Amerika oder Kardinal Müller hier in Deutschland. Es war auch eine untergründige Opposition von Leuten, die fast nie sprechen, aber im letzten Moment zum Beispiel, wie der ehemalige Vorsitzende der italienischen Bischofskonferenz, Kardinal Ruini, die gesagt hat, wir hoffen und beten, dass der Papst diesen neuen Schritt nicht tut. Und es gab wahrscheinlich in der Weltkirche nicht eine Zweidrittelmehrheit, um die Priesterweihe der verheirateten Männer zu billigen.
Dass es ganz viel Opposition gegen Franziskus gibt, das entnimmt man Ihrem Buch. Aber ist das alles theologisch begründete Opposition? Sind das Leute, die einfach sich eine Kirche nicht vorstellen können, in der Frauen Diakonin sind oder so etwas? Oder geht es da auch um ganz andere Interessen? Geht es darum, gewisse Seilschaften zu behalten und nicht darin gestört zu werden, vielleicht auch, was ist ja die These von Frédéric Martel, Homosexualität weiter zu vertuschen, dass nicht an Missbrauchsskandale gerührt wird? Geht es auch um wirtschaftliche Interessen? Was steckt da alles dahinter?
Es steckt viel mehr dahinter als nur theologische Probleme. Es steckt dahinter zum Beispiel die Angst von einer großen Mitte, der Kirchenhierarchie hat, die hat Angst vor einer Protestantisierung der Kirche. Die hat Angst, dass das Traditionsbild der Kirche verlassen wird. Papst Franziskus hat sich schon durchgesetzt, als er gesagt hat, die wiederverheirateten Geschiedenen können die Kommunion haben. Damals gab es eine Mehrheit nicht in der Familiensynode, um diesen Schritt zu tun, und er hat sich durchgesetzt. Aber er hat gesehen, dass von dem Moment an eine Escalation eines Delegitimierungsprozesses gegen ihn gab, Und so etwas gab es in den letzten 100 Jahren nie in der katholischen Kirche mit solch einer Wucht. Es gab Petitionen, es gab Appelle, es gab Manifeste, es gab Kardinäle, die haben geschrieben und seine Autorität in Frage gestellt. Es gab neue Schritte von Intellektuellen, die sagen, er ist heretisch, er ist ein Götzenanbeter. Also sowas hat es nicht gegeben. Aber andererseits gibt es auch eine politisch-soziale Opposition, die überhaupt nicht seine soziale Botschaft billigt. Also es sind ganz besonders ökonomische Kreise in den Vereinigten Staaten, die nicht einverstanden sind, wenn er von Ungleichheit spricht, wenn er von Raubkapitalismus spricht, wenn er von neuer Art von Sklaventum spricht oder wenn er zum Beispiel in seiner grünen Enzykliken eine Verbindung herstellt zwischen dem Naturverfall und dann dem sozialen Effekten, den sozialen Auswirkungen, die auch zu einem Verfall der Gesellschaft bringen.
Ein Punkt, bei dem er sich auch viele Feinde gemacht hat, ist ja auch die Migrationspolitik. Da ist dann vor allem Matteo Salvini in Italien sein Gegenspieler, der frühere Innenminister. Aber auch da scheint Franziskus doch ein bisschen vorsichtiger geworden zu sein, oder? Er sagt jetzt durchaus, dass man eben auch bei der Aufnahme von Geflüchteten schauen muss, dass ein Land seine Identität nicht verliert. Hat er sich da ein bisschen zurückgenommen, weil er eben diese ganzen Proteste abbekommen hat?
Also mit den Migranten spricht fast jede Woche der Papst über die Migration. Man muss sehen, dass das Weltbild sich geändert hat. Also mit Trump gibt es einen Präsidenten, der ist absolut gegen eine multilaterale Politik. Ein Präsident, der nicht das UNO-Abkommen für die Migranten unterschrieben hat. Ein Präsident, der sich von dem Klimaabkommen zurückgezogen hat. Und gleichzeitig gibt es jetzt in Osteuropa zum Beispiel einen klerikalen Nationalismus in Ungarn, in Polen. In Polen vor ein paar Jahren gab es einen Rosenkranztag, in dem 1 Million Polen an den Grenzen beteten, damit es keine Invasion gegen die polnische Identität gäbe von Seiten von Muslimen und Atheisten. Und in Italien mit diesem Leader, politischen Leader Salvini von der Lega, ist es das erste Mal in der italienischen Geschichte nach dem Zweiten Weltkrieg, dass es einen politischen Leader gibt, der auf Kollisionskurs mit dem Papst steht und der andauernd sich wendet an die ultrakonservativen Christen, der immer mit dem Rosenkranz bei Massenveranstaltungen kommt oder mit der Krippe oder spricht, Gott beschütze, die Madonna beschütze, den Westen. Die ganze Situation hat sich geändert und es gibt jetzt eine Situation, in der der Papst eingekesselt ist. Wenn er seine Reisen macht, trifft er immer seine jesuitischen Mitbrüder und in Madagaskar im September hat gesagt, der Papst ist belagert, betet, dass er befreit wird.
Aber wer kann ihn befreien? Er sich selbst?
Eigentlich, was man sieht als Beobachter, ist, dass das katholische Volk sehr passiv ist. Die Opposition ist lautstark, die Position ist aggressiv, vor allem auf den Websites. Aber die Gläubigen, die mit seiner Reformpolitik einverstanden sind, die geben nur Beifall, aber sie mobilisieren sich nicht. In der Nachkonzilszeit, nach dem Zweiten Vatikanum, gab es eine große Debatte zwischen Konservativen und zwischen Reformfreudigen. Da sah man aber, für die Reformen sprangen Kardinäle, Bischöfe auf der öffentlichen Szene ein, Arbeitsgruppen, Zeitschriften, Initiativen von Gläubigen. Das alles heute fehlt. Ein italienischer Bischof hat gesagt, es ist so wie im Stadion. Alle sitzen und spenden Beifall, aber unten auf dem grünen Rasen gibt es nur einen Spieler und der ist ganz alleine.
Aber liegt das vielleicht auch daran, dass Franziskus eben doch nicht genug Reformen macht für die Menschen, die das von ihm erwarten, dass sich da viele auch mittlerweile enttäuscht abwenden?
Viele haben sich abgewendet in den letzten 30, 35 Jahren während der Pontifikate von Johannes Paul II. Und Benedikt, es ist schon so, dass viele, die heute einverstanden sind mit Franziskus, schon außerhalb des organisierten Kirchenlebens sind. Und viele, die geblieben sind, die sind eben gegen die Reformen. Und man muss sich auch so vorstellen, ein Papst ist allmächtig, wenn er konservativ ist. Wenn er reformfreudig ist, dann muss er mit Kämpfen innerhalb der Kirche rechnen.
Sie beschreiben auch sehr deutlich, wie die Aufarbeitung der Missbrauchsskandale ein ganz schwieriges Thema ist, auch für Franziskus, und wie er sich da zumindest in Chile auch ziemlich verrannt hat, weil er eben sehr lange an einem des Missbrauchs beschuldigten Bischof festgehalten hat. Hat er das Thema unterschätzt? Hat er sich da einfach vertan und das nicht verstanden, wie wichtig das für viele Menschen ist, dass das richtig aufgearbeitet wird?
Er hat sich total in Chile verrannt, weil man ihn belogen hat, weil die Hierarchie Chile ihn falsch informiert hat und auch ein Mitglied des Kardinalsrats, also des Kronrates von 9 Kardinälen, hat ihn überhaupt nicht aufgeklärt. Aber das zeigt eben, wie der Kampf innerhalb der Kirche ist. Franziskus hat sehr streng angefangen mit einer Nulltoleranzpolitik, indem er wenige Monate nach seiner Wahl schon einen Nuntius in Santo Domingo, den Polen Wesolowski, abberufen hat, hat ihm einen Prozess gemacht, in den Laienstand versetzt, eben wegen Missbrauch, und hat ihm auch einen Strafprozess machen wollen, aber dann ist Monsignor Wesolowski an einem Herzinfarkt gestorben. Franziskus hat auch andere Bischöfe entfernt, aber zum Beispiel zum ersten Mal ist er auf eine starke Opposition in der Kurie gekommen, als er eine Kommission eingerichtet hat für den Schutz der Minderjährigen. Diese Kommission, da waren auch zwei Opfer dabei, ein Brite und eine irische Dame. Diese Kommission sollte Richtlinien ausarbeiten. Die sind dann einfach auf dem Website geblieben und nichts ist passiert. Und nur nach den Skandalen im Jahre 2018, eben nach dem Chile-Skandal oder nach den großen Affären in den Vereinigten Staaten mit dem Report von dem Grand Jury of Pennsylvania, hat Francisco verstanden, dass er wieder einen starken Schritt nach vorne machen musste. Und jetzt hat es in der letzten Zeit zwei wichtige Dokumente gegeben, die jetzt Gesetz sind. Erstens hat man das päpstliche Geheimnis abgeschafft. Deswegen können die Opfer jetzt alles wissen, wie ist die Prozedur, was passiert. Und vor allem sind die Archive offen. Heute können auch die weltlichen Gerichte in die Archive des Vatikans oder der Diözesen Einlass haben. Und der zweite Punkt, endlich hat der Papst jetzt vor ein paar Monaten ein Dokument erlassen. Was ist die Prozedur, um einem Bischof, der verheimlicht oder der selbst schuldig ist, den Prozess zu machen? Also nach vielen Zickzack-Momenten, nachdem es Sabotage gegen ihn gegeben hat, hat der Papst jetzt einen starken Kurs angefangen.
Und sind diese Dinge Dokumente und Richtlinien, die bleiben werden? Denn ansonsten schreiben Sie auch viel von wichtigen Gesten, die Franziskus macht. Er nimmt Flüchtlinge in seinem Flugzeug mit und lässt sie sich im Vatikan niederlassen. Er trifft ein homosexuelles Paar und so weiter. Aber das sind ja alles Dinge, die er sehr persönlich macht und die diese Kirche nicht unbedingt über sein Pontifikat hinaus prägen werden, oder?
Ja, das ist eben das Problem. Seine Gesten können vorübergehend sein. Deswegen hat man auch verschiedene katholische Intellektuellen, die Pro-Reformen sind, die haben gesagt, Franziskus kann ein Frühling sein und dann kommt der Frost wieder. Aber diese Dokumente, das bleibt. Es gibt gewisse Reformen, die der Papst schon gemacht hat und die bleiben. Zum Beispiel die ganze Bankreform. Es ist nicht mehr möglich, Mafiagelder in der Vatikanbank zu waschen. Es ist nicht mehr möglich, dass Korruptionsgelder für italienische Partei durch die Vatikanbank fließen. Es gibt heute eine Zusammenarbeit zwischen der Vatikanbank und den weltlichen Behörden, wenn man einem Finanzdelikt auf die Spur kommen will. Aber all dies ist immer der Produkt eines Kampfes.
Und wenn wir jetzt nach Deutschland schauen, da beschäftigt nun viele Katholiken die Fragen, wie es eigentlich weitergeht, nachdem Kardinal Marx angekündigt hat, er will die Bischofskonferenz nicht mehr leiten. In Rom wird Marx wichtig bleiben. Er gehört da zum Kardinalsgremium um Papst Franziskus und ist Koordinator des Vatikanischen Wirtschaftsrats, eben dann auch genau mit solchen Finanzfragen befasst. Wird trotzdem sein Einfluss als Kardinal auch in Rom geringer sein, wenn er nicht mehr Vorsitzender der deutschen Bischöfe ist?
Kardinal Marx ist einer der, sagen wir so, der energischsten Anhänger von Franziskus und Verfechter der Reformen. Meiner Meinung nach ist er sozusagen jetzt zurückgetreten als Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz, weil er gemerkt hat, dass nach der Amazonas-Synode die Kirche in eine Art Stagnationsphase gekommen ist und er möchte nicht die nächsten 2-3 Jahre verbringen, indem er den Papst verteidigt, wo er nicht einverstanden ist. Denn, wie gesagt, Papst Franziskus ist jetzt in einer sehr schwierigen Situation. Er ist im Inneren und im Äußeren bekämpft und er wird nun sehen müssen, was für harte Monate vor ihm stehen, um weiterzugehen. Franziskus aber ist völlig überzeugt, dass er weitermachen muss. Aber es wird sehr schwierig sein.
Und er spricht ja auch nicht mehr so deutlich von Rücktritt, wie er das früher schon manchmal getan hat. Also er scheint da noch zum Kämpfen bereit zu sein. Gleichzeitig ist aber auch klar, dass seine Kräfte nicht ewig reichen werden. Ist denn dann mit dem nächsten Konklave im Grunde die Entscheidung, ob sein Denken weitergeführt wird oder ob da alles eben zurück in den Frost geht, wie Sie vorhin sagten?
Ganz klar ist, dass sich schon Kräfte organisieren, um auf das nächste Konklave Einfluss zu üben. Es sind vor allem Kräfte in Nordamerika, wo es einen theologischen Konservativismus und einen ökonomischen Konservativismus gibt. Ganz klar gesagt, es gibt heute Kräfte in der katholischen Kirche, die einen Franziskus II. Nicht haben wollen.
Vielen Dank, Marco Politi, Journalist und Autor des Buchs »Das Franziskus-Komplott – Der einsame Papst und sein Kampf um die Kirche«, soeben beim Herder Verlag erschienen. 298 Seiten, kosten 24 Euro. In Berlin hat am Donnerstag die 70. Berlinale angefangen. Und unter den zahllosen Filmen dort sind wie immer auch solche dabei, die sich mit Religion befassen. Denn die liefert ja doch einigen Filmstoff. Da geht es um Sünde und Verdammnis, es gibt Erlösungsversprechen und es gibt rigide Regeln, an denen Gläubige zerbrechen oder vielleicht auch wachsen können. In diesem Jahr gibt es bei der Berlinale zwei Filme, die solche Verheißungen und Drohungen an einem besonderen Schauplatz verorten, an der katholischen Mädchenschule. Kirsten Dietrich hat die Filme gesehen und sie hat festgestellt, dass sich beide um eine Kluft drehen, nämlich die zwischen hehren Idealen und praktischer Umsetzung.
Querido Jesús, ¿cómo estás? Yo estoy bien, aunque tú ya lo sabes.
Lieber Jesus, schreibt Celia, wie geht es dir? Mir geht es gut, aber das weißt du ja schon.
Besos, Celia.
Der spanische Film Las Niñas begleitet die 11-jährige Celia in ihrem Schulalltag. Es ist das Spanien von 1992, aber die Moderne fühlt sich sehr weit weg an. An Celias katholischer Schule haben die Nonnen das Sagen. Als eine Celia bei einem Jungen auf dem Moped mitfahren sieht, ruft sie gleich die Mutter an und führt Celia am nächsten Tag im Mathematikunterricht vor. Regisseurin Pilar Palomero gründet ihren Film auf eigene Schulerfahrungen.
So ist es tatsächlich in Spanien gewesen, in meiner Generation. Man dachte, okay, wir sind sehr modern, das stimmte aber nicht, denn die Gesellschaft war tatsächlich etwas zurückgeblieben.
Filmheldin Celia bekommt die Schattenseiten der katholischen Schulwelt zu spüren. Die Mädchen, mit denen sie gerade noch kichernd und flüsternd zum ersten Mal Lippenstift benutzt und Alkohol probiert hat, schließen sie wieder aus, als sie erfahren, Celia wurde unehelich geboren. Celias Mutter wurde wegen der Schwangerschaft von ihrer Familie rausgeworfen, sie zieht Celia alleine groß und schickt sie doch wieder in eine Welt mit denselben katholischen Moralvorstellungen. Ich möchte nur, dass du lernst und einen Abschluss bekommst, bittet sie ihre Tochter, als die anfängt, sich gegen die alltägliche Bigotterie an der Schule aufzulehnen, damit du später Möglichkeiten hast und nicht so abhängig bist wie ich.
Diese Art von Schulen hat einen sehr guten Ruf in Spanien, was die akademischen Aussichten angeht und den späteren professionellen Erfolg. Die sind gut, glaubte man damals. Woran die Mutter aber nicht gedacht hat, ist, wie ihre Tochter sich dabei fühlen wird. Dazu kommen andere Aspekte von außen. Das ist ein Widerspruch.
Denn von außen, aus Jugendzeitschriften oder Fernsehen, erreicht die jungen Frauen eine Botschaft, die ganz anders als die katholische ist, aber genauso einschränkend. Sei sexy, sei begehrenswert, für andere, für Männer. Zum Glück hat Las Niñas mit Celia eine wunderbare, auf sanfte Art aufmüpfige Hauptfigur. Sie wird ihren Weg machen und im Schulchor fängt sie an. Im Film Las Niñas ist die Auflehnung gegen die Normen des Erziehungssystems individuell. In Notre-Dame du Nil wird es grundsätzlicher, struktureller. Denn dieser Film spielt im Ruanda des Jahres 1973. Gut 20 Jahre vor dem schrecklichen Genozid, der 1 Million Menschen das Leben kostete, zeigt er eine wichtige Etappe in der Ausgrenzung der Gruppe der Tutsi. Im katholischen Internat Notre-Dame du Nil, hoch in den Bergen, erziehen Nonnen Mädchen aus guter Familie. Das Versprechen ist Bildung, der Preis dafür ist eine Fortsetzung der kolonialen Machtstrukturen. Doch hinter den Kulissen rumort es. Die Deutungshoheit der weißen Europäerinnen und Europäer und auch ihre tatsächliche disziplinarische Macht bröckeln. Seinen symbolischen Ausdruck findet das in der namensgebenden Marienstatue, die im Wald hinter der Schule über eine der Quellen des Nils wacht. Diese Maria ist kurz nach 1900 importiert worden, die typische weiße Lourdes-Madonna. Damit die Gläubigen in Ruanda sich ihr näher fühlen, hat man sie schwarz angemalt. Doch nicht nur, dass die Farbe abwäscht und der weiße Kern wieder sichtbar wird. Die schwarz gemalte europäische Nase der Maria wird von einer Fraktion der Schülerinnen als Nase einer Tutsi interpretiert. Und das wollen sie, als Vertreterin der Hutu-Mehrheit, nicht länger akzeptieren.
Et moi, quand j'ai rencontré la directrice de casting, j'ai dit non.
Beim Casting sagte ich der Verantwortlichen, ich will nicht wissen, woher die Schauspielerinnen kommen, ihre sogenannte ethnische Zugehörigkeit. Ich wollte Mädchen aus Ruanda. Ob Hutu-Mädchen Tutsi spielen oder umgekehrt, war völlig unwichtig. Ich wollte in die Geschichte des Landes zurückgehen, aber vor allem wollte ich die Träume dieser Generation zeigen, die sich zum Albtraum wandelten.
Las Niñas und Notre-Dame du Nil. Beide Filme spielen in einem durch und durch katholischen Rahmen und zeigen doch eine Religion, die abgewirtschaftet hat. Die Nonnen vermitteln nur Disziplin und das Versprechen auf gesellschaftlichen Aufstieg. Von Werten oder Liebe gar keine Spur. Und die Schülerinnen wissen genau, wie hohl dieses System ist. In Notre-Dame du Nil zeigt Regisseur Rahimi das wunderbar, indem er Jazz über alle Predigten legt. Es ist sowieso egal, was gesagt wird. Rahimi zeichnet ein deutliches Gegenbild zur korrupten, hohlen Religion der Eroberer. Eine traditionelle, vorkoloniale Religion Ruandas, wie sie im Film durch eine Regenmacherin verkörpert wird.
Diese Regenmacherin, diese Hexe, symbolisiert den Archetyp des ruandischen Volksglaubens,
erklärt Atik Rahimi im Presseheft zum Film.
Für die jungen Mädchen symbolisiert die Hexe unbewusst eine Zuflucht, in der sie Schutz finden können, mit ihren uralten Bildern und Symbolen. Und zwar immer, wenn sie bedroht werden. Von der Kirche, von der Kolonialherrschaft oder von politischer Gewalt.
Pilar Palomero versteht ihren Film weniger drastisch.
Das sollte jetzt keine Kritik und keine Anklage gegen diese Art Schulen sein. Ich finde es schlimm, dass die Nonnen unterrichten und zum Beispiel einen Sexualkundeunterricht vertreten, in dem über Sex nur im Rahmen der Bibel geredet wird. Auf der anderen Seite ist es genauso schlimm, dass man das Fernsehen anmacht und nackte Frauen sieht.
Auch im Blick zurück, beide Filme spielen ja vor 30 bzw. 50 Jahren, verbietet sich also ein verklärter Blick auf die Institution der katholischen Mädchenschule. Eine religiöse Erziehung, die nur auf Disziplin und Moral setzt, aber keine Werte mehr findet, die sie vertreten kann, war damals schon hohl und erscheint heute sehr fremd. Ihre jungen Schauspielerinnen jedenfalls, sagt Pilar Palomero, waren ganz schockiert über die prägende Rolle der Religion in der Welt ihres Filmes.
Kirsten Dietrich hat die Filme Las Niñas von Pilar Palomero und Notre-Dame du Nil von Atik Rahimi für uns besprochen. Beide laufen in der Berlinale-Sektion Generation. Mehr Beiträge zur Berlinale finden Sie auch in unserer DLF-Audiothek oder auf unserer Webseite deutschlandfunkkultur.de. Und wenn Sie da noch einen Schrägstrich und Religionen anfügen, dann finden Sie auch manche unserer Beiträge zum Nachlesen.
Deutschlandfunk Kultur. Religionen.
Ethischer Journalismus ist wichtiger als je zuvor. Mit diesem Slogan will ein breites Unterstützernetzwerk die Evangelische Journalistenschule retten. Denn die steht möglicherweise vor dem Aus, weil ihr Träger, das Gemeinschaftswerk der evangelischen Publizistik, kurz GEP genannt, in den nächsten Jahren 1,9 Millionen Euro Kosten abbauen muss, soll die Stelle des Direktors der Journalistenschule sowie die einer Assistentin nicht nachbesetzt werden. Und deswegen wird jetzt erstmal kein neuer Ausbildungsjahrgang ausgeschrieben. Am Ende der kommenden Woche könnte sich dann entscheiden, wie es mit der Evangelischen Journalistenschule weitergeht. Denn dann wird sich der Rat, also das höchste Gremium der Evangelischen Kirche in Deutschland, mit dem Thema befassen. Die EKD finanziert die Schule nicht direkt, aber sie ist größter Geldgeber des GEP. Und deswegen hat der Unterstützerkreis einen offenen Brief an den Rat der EKD geschrieben. Mit initiiert hat ihn Ragnar Vogt, Vorsitzender des Freundeskreises der EJS, Homepage-Manager beim Tagesspiegel und jetzt bei mir im Studio. Herr Vogt, der EKD-Ratsvorsitzende Heinrich Bedford-Strom, hat noch vor 2 Wochen betont, wie wichtig Qualitätsjournalismus sei. Warum will dann die Evangelische Kirche ihre entsprechende Ausbildungsstätte nicht halten? Wie erklären Sie sich das?
Erstmal freuen wir uns, dass die Evangelische Kirche und Herr Bedford-Strom das so wichtig finden, Qualitätsjournalismus. Die einzigen Gründe, die ich ausgemacht habe, auch wenn versucht wird, irgendwie noch auf irgendwelchen Nebenstrecken Begründungen zu finden, sind finanzielle. Also das GEP muss Geld sparen und deswegen werden keine neuen Stellen neu besetzt und da die Schule nicht so viele Stellen hat, sie hat 3 Angestellte und 2 davon gehen in Rente in den nächsten 2 Jahren. Deswegen sagt man, okay, da können wir uns ja gleich das gesamte Budget sparen. Das waren überhaupt keine inhaltlichen gesellschaftspolitischen Überlegungen, die dahinter stecken. Oder würden sie dahinter stecken, dann wäre es sehr traurig, weil sobald man ein bisschen darüber nachdenkt, gesellschaftspolitisch, welche Rolle Qualitätsjournalismus spielt und welche Rolle ein ethisch geprägter Qualitätsjournalismus spielt, dann kann man überhaupt nicht auf die Idee kommen, die evangelische Journalistenschule zu schließen.
Aber gut, es ist dann eine Prioritätensetzung, die zumindest da im GAP angedacht wird. Wir schließen die Journalistenschule, wir behalten anderes. Zum Beispiel wurde ja jetzt auch gerade lanciert ein neues Content-Netzwerk evangelischer Influencer. Das wird auch sein Geld kosten. Haben Sie den Eindruck, dass man da vielleicht eben doch darauf setzt, okay, wir sind jetzt hier bei den digitalen Influencern und nicht bei den normalen, herkömmlichen Journalisten und Journalistinnen, die vielleicht auch weniger evangelisch sind als diese Influencer?
Evangelisch werden die sicher sein. Sie meinen wahrscheinlich ethisch oder qualitätsjournalistisch. Erstmal möchte ich überhaupt nicht die verschiedenen Ausrichtungen gegeneinander ausspielen. Also wenn das GAP sich entscheidet dafür, auch im Influencer-Marketing zu arbeiten. Mich überrascht es zwar ein bisschen, weil meine Sichtweise war, dass Marketing jetzt nicht beim GAP angesiedelt ist. Also es ist ja auch sinnvoll, dass die Kirche auch Marketing macht. Nur ich plädiere dafür und wir alle von EJS Retten und vom Freundeskreis der Evangelischen Journalistenschule, sich für Qualitätsjournalismus einzusetzen. Und YouTube-Kanäle sind sehr selten nur entsprechend den Standards von Qualitätsjournalismus oder Instagram-Posts. Von daher würde ich mir wünschen, dass da eine andere Prioritätensetzung passiert.
Und was antworten Sie einem Mitglied, vielleicht auch des Rates der EKD, der sagt, naja, diese Journalisten, die da rauskommen, die schreiben aber jetzt nicht für evangelische Publikationen, die vertreten nicht unbedingt unsere Sache, die sind möglicherweise sogar konfessionslos. Warum sollten wir uns das leisten?
Genau deshalb. Also klar, die kircheneigenen Medien, die brauchen auch gute Journalisten. Aber die Idee, als die evangelische Journalistenschule gegründet wurde und vorher die Vorgängerorganisation CPA, war, dass die evangelische Kirche in den Journalismus hineinwirkt, in den gesamten Journalismus und damit auch über so einen kleinen Hebel eine sehr, sehr große Wirkung in der gesamten Gesellschaft entfaltet. Dass man gut ausgebildete Journalisten hat, die einen Bezug zur Kirche haben, die die Institutionen kennen, die wissen, wie die Kirche tickt. Und die aber in den großen Medien arbeiten. Und das Konzept geht wunderbar auf. Wir haben in ganz vielen, eigentlich in allen großen Redaktionen von Qualitätsmedien sitzen Absolventinnen und Absolventen von der Evangelischen Journalistenschule. Und ja, entfalten da ihre viel, viel größere Wirkung, als es jetzt so ein Kirchenmedium tun könnte.
Nun gibt es aber auch Leute, die sagen, der Einfluss der Kirchen in der Gesellschaft nimmt ab. Ist es nicht einzusehen, dass die noch eine Ausbildungsstätte für Journalismus haben? Das sind Kaderschmieden für eine Organisation, deren Einfluss eigentlich schon gar nicht mehr ihrem gesellschaftlichen Gewicht entspricht. Was sagen Sie denen?
Erstmal, Kaderschmieden klingt so, als ob das eine Ideologieschule wäre, was da an der evangelischen Journalistenschule passiert. Im Gegenteil, also zu den journalistischen Standards gehört es ja auch, jedwede Ideologien oder Dogmen auch in Frage zu stellen. Also Kaderschmiede würde ich jetzt als Begriff auch für mich nicht gerne hören. Aber vor allen Dingen ist das ja genau das Problem, dass die evangelische Kirche nicht mehr ganz so eine gesellschaftsprägende Rolle hat in unserer Gesellschaft, wie sie es noch hatte vor ein paar Jahrzehnten. Und die Gefahr ist da, dass diese gesellschaftspolitische Bedeutung noch weiter abnimmt. Und mit solchen Entscheidungen, solche wirklich prägenden Einrichtungen zuzumachen, würde man ja genau diesen Einfluss ohne Not weiter aufgeben. Also gerade in Zeiten, wo die evangelische Kirche um Mitglieder fürchten muss, wo die evangelische Kirche nicht mehr in dem Maße gehört werden muss, wie es eigentlich Not täte, gerade in solchen Zeiten braucht es ein starkes Netzwerk an Journalisten, die einen Bezug haben zur evangelischen Kirche und die zu einem Großteil mit dem protestantischen Wertekanon übereinstimmen, die über diesen großen Hebel in der gesamten Medienlandschaft halt eine sehr, sehr viel größere Wirkung entfalten können.
Nun wird Ethik des Journalismus ja auch an anderen Journalistenschulen gelehrt. Was ist denn das Besondere an dieser Ausbildung? Geht es da auch tatsächlich viel um Glaube, um Religion oder geht es viel um Ethik mehr als anderswo?
Ich bin ja nur an dieser einen Journalistenschule ausgebildet worden, an der evangelischen Journalistenschule, und Gerade kam ein Aufruf von 16 Journalistenschulen und Akademien, die sich für den Erhalt der evangelischen Journalistenschule einsetzen, mit dem Verweis auch, dass sie natürlich alle das journalistische Handwerk lehren und dass dazu natürlich bei allen Akademien und Journalistenschulen dazugehört, auch ethische Standards zu erfüllen. Und es würde mich auch überraschen, wenn solche ethischen Fragen nicht auch an anderen Journalistenschulen gelehrt werden würden. Aber ich habe schon erlebt, dass in der evangelischen Journalistenschule das eine sehr, sehr zentrale Rolle spielt. Also es gibt jetzt nicht nur den einen Kurs, wie gehen wir jetzt ethisch mit Protagonisten um, sondern es zieht sich durch die gesamte Lehrredaktion in jeder Lehreinheit. Behandeln wir solche Fragestellungen wie, welche Rolle haben wir als Journalisten? Ist es überhaupt in der und der Situation sinnvoll zu berichten? Wie gehen wir verantwortungsvoll mit Protagonisten um? Wie transportieren wir unsere Haltung in die Redaktion hinein? Und solche Fragen spielen während der gesamten Ausbildung in jeder Lehrredaktion eine Rolle.
Und würden Sie denn sagen, bei Ihrer Arbeit als Homepage-Manager beim Tagesspiegel oder auch bei früheren Stationen, ist Ihnen das manchmal schon passiert, dass Sie dachten, ach ja, nee, da, das sehe ich jetzt anders als andere Kollegen, Kolleginnen, weil ich eben diese Ausbildung genossen habe?
Ich merke schon, dass es bei der großen Mehrzahl an Absolventinnen und Absolventen der evangelischen Journalistenschule dieser Wertekanon so eine sehr, sehr prägende Rolle spielt. Und das merke ich tatsächlich auch in meiner täglichen Arbeit beim Tagesspiegel. Ich bin so beim schnellen Geschäft, was die schnellen Nachrichten angeht, da geht es oft um Einordnung. Soll man beispielsweise jede schrille AfD-Äußerung in die Medien tragen? Muss man die alle weitertreiben? Solche Fragestellungen oder Diskussionen mit anderen Kollegen, welche Ausrichtung hat ein Kommentar? Muss der wirklich die und die Ausrichtung haben? Sowas findet statt beim Tagesspiegel und ich habe einfach durch meine Ausbildung an der evangelischen Journalistenschule da eine sehr, sehr große Sicherheit. Also da kann ich den gestandenen Kollegen auch gegenübertreten und sagen, nee, aus den und den Gründen wäre ich dagegen, das so und so zu machen.
Sie haben schon die anderen Journalistenschulen erwähnt, die sich solidarisieren. Die katholische Kirche hat ja auch ihre Ausbildungsstätte, das Institut für Publizistik in München. Und von dieser Seite kam das Angebot, in Zukunft zu kooperieren. Ist das denn für Sie denkbar oder haben Sie Sorge, dass die EJS da vielleicht ihr eigenes und wahrscheinlich doch auch kirchenferneres Profil ein bisschen verlieren könnte?
Ja, genau diese Sorge habe ich. Das Profil der evangelischen Journalistenschule ist ein ganz besonderes. Die evangelische Kirche hat sich da so ein Kleinod geschaffen, wo sie mit ganz wenigen Mitteln in die gesamte Gesellschaft hineinwirken kann. Und das wäre sehr, sehr schade, wenn sie bei dem kleinen Budget 500.000 Euro die aufgeben würde oder das Konzept in einer Weise verwässern würde, dass man das gar nicht mehr erkennen könnte. Das IFP, diese katholische Journalistenausbildung, ist auch eine ganz tolle Einrichtung und da gibt es Kooperationen auch jetzt schon und es ist sicher sinnvoll, das noch auszuweiten, nur dann muss man ja eine Kooperation auf Augenhöhe haben und die hat man nicht, wenn die evangelische Journalistenschule überhaupt kein Budget hat, sondern einfach nur in der Position des Bittstellers dem IFP gegenübertritt. Dann wird sie nicht mit breiter Schulter vor die eintreten können und sagen können, nee, wir wollen das aber so und so haben. Also wir kämpfen für die evangelische Journalistenschule. Wir sind auch voller Hoffnung, dass das funktionieren kann. Es gab in der Geschichte in den letzten 10 Jahren schon zweimal die Situation, dass die Gefahr liefen, entweder das Konzept komplett zu ändern oder halt die evangelische Journalistenschule einzustellen und deswegen sind wir voller Hoffnung und wir sind ja jetzt auch gerade auf einer Welle, wo wir so viel Unterstützung bekommen aus Medienkreisen, auch aus Kirchenkreisen sehr, sehr stark, sodass wir voller Hoffnung sind, dass wir das auch hinbekommen, die evangelische Journalistenschule zu retten.
Na, es bleibt auf jeden Fall spannend. Vielen Dank, Ragnar Vogt, Vorsitzender des Freundeskreises der evangelischen Journalistenschule und Homepage-Manager beim Tagesspiegel. Je nachdem, wo Sie wohnen, wird Ihnen nicht entgangen sein, dass dieses Wochenende der Karneval seinem Höhepunkt entgegenstrebt. Regional hat er ja eine ziemlich unterschiedliche Bedeutung und das liegt nicht zuletzt daran, dass er in protestantischen Regionen lange nicht besonders gefeiert wurde. Aber das Klischee von den karnevalsfeindlichen evangelischen Christen, das stimmt nicht mehr. Michael Hollenbach hat ganz schön Jecke Protestanten gefunden.
Im Epizentrum des Kölner Karnevals in der Südstadt liegt die Lutherkirche. Früher, so Pfarrer Hans Mörter, sei an den tollen Tagen in der Gemeinde Tote Rose gewesen. Doch vor 30 Jahren habe man sich entschieden, das Karnevalswochenende selbst mit einem Gottesdienst am Samstag einzuläuten.
Nach dem Karnevalsgottesdienst wird die Kirche ausgeräumt, die Bänke raus und da wird eine Party mit 2 Disc-Jockeys abgefahren. Aber volle Dröhnung bis 5 Uhr morgens. Manche Leute, die zum ersten Mal da sind, sagen, ich glaube es nicht. Der Pfarrer in Netzstrümpfen, Chatala, dass in der Kirche getanzt wird, das rappelvoll ist.
Die Kanzel wird für die Tontechnik genutzt. Auf dem Altar hat der DJ sein Equipment stehen. An der Theke gibt es Kölsch und Wein.
Bei uns gibt es keine Betrunkenen. Es gibt gut Angeschickerte.
Versichert Pfarrer Mörter und ist sichtlich stolz.
Und dass man das darf, dass man in der Kirche feiern, lachen, tanzen darf. Da sind wir Protestanten weiter als die Katholiken.
Damit man im Gotteshaus ordentlich abtanzen kann, werden die Kirchenbänke entfernt.
Die waren ursprünglich bei uns 5 Meter lang und festgedübelt. Die haben wir blitzschnell rausgedübelt, in der Mitte zersägt, sodass wir jetzt mobile Einheiten haben. Wir räumen ständig rein und raus.
Die Kirchenbänke waren auch für Dorothee Schaper ein gewisses Problem. Die Pfarrerin gehört zum Präsidium der Protz-Sitzungen, eine Art protestantischer Karneval. Die evangelischen Jecken feiern in der altehrwürdigen Kölner Kartäuserkirche. Dort bleiben die Kirchenbänke aber drin.
Auf die Gesangbuchablagen haben wir mit einem wunderbaren Arbeitslosenprojekt sehr schöne Holzleisten aufmontiert, sodass man da jetzt zu der Sitzung nicht sein Gesangbuch ablegt, sondern das Kölschglas hinstellt.
Dort, wo früher fromme Mönche schwiegen und später barmherzige Frauen Kranke pflegten, wird nun alle 2 Jahre gefeiert.
Wir hatten große Bedenken, ob das denn aufgeht in wirklich starrer Kirchenbankbestuhlung. Aber der Kölsche ist ja von nichts fies. Er schafft das also auch in fester Kirchenbankbestuhlung zu schunkeln.
Und die protestantischen Jecken haben sogar ihr eigenes Lied. Dorothee Schaper stimmt es an.
Wir sind ne Protzlöffel, Halleluja. Wir sind ne Kölsche Protestant und mach Rabatt. Wir sind ne Blaukopf und sing Ajuja, denn am Räsche Fleck da han auch ich ne Hetz.
Die ursprünglich aus Preußen stammenden Protestanten hatten es im katholischen Rheinland nicht so leicht.
Und da kommt natürlich der Blaukopf drin vor, so wie wir hier im katholischen Köln geschimpft werden schon mal gerne von den blauen Preußen, mit denen die Protestanten hier in die Stadt kamen. Und seitdem sind wir hier die Pimocken oder die Blauköpfe, denen eben immer hinterher gesagt wird, dass sie nicht lachen können oder wenn, dann dafür in den Keller gehen.
Den Preußen sei das Karnevalstreiben der Rheinländer zu anarchistisch gewesen, erklärt Pastor Hans Mörter. Deshalb hätten sie Anfang des 19. Jahrhunderts den Karneval in eben jenen festen Strukturen organisiert, in denen er bis heute noch gefeiert wird.
Die Preußen, das sind ja Ordnungsleute, ne? Protestanten. Die haben gesagt, okay, wir haben hier ein Problem. Ganz einfach, wir gründen ein Komitee. Und dann haben sie den Kölner also erlaubt, das Festkomitee zu gründen und haben Garnisonspferde zur Verfügung gestellt für den ersten Umzug mit dem Prinz Karnevale. Und das war also in bürgerliche Bahnen gelenkt.
Dass Karneval bis heute vor allem in katholischen Gegenden gefeiert werde, das habe auch mit der Reformation zu tun.
Luther und die Reformatoren, die waren schon unlustig, kann man sagen. Also sehr puritanisch, die Bilder rausschmeißen aus den Kirchen. Hatte ja einen Grund, aber trotzdem haben sie es massiv übertrieben. Das war schon fast fundamentalistisch, wie die ja vorgegangen sind. Und der Karneval passte dann überhaupt nicht, weil das einfach Ekstase war.
Doch immerhin, selbst im traditionell lutherisch geprägten Braunschweig hat sich in den vergangenen 4 Jahrzehnten eine Karnevalskultur etabliert. Heute feiern hier rund 300.000 Jecken Schoduvel, wie man den Karneval in Braunschweig nennt. Und morgen am Rosenmontag kommen die Narren zum Gottesdienst in die Martinikirche. Pastor Friedhelm Meiners hält dort die Predigt.
Also ich predige auf Rheinisch, es wird geklatscht und es gibt einen Hallermarsch bei Gags in der Predigt. Und ja, was auch noch immer ganz lustig ist, wir heizen in dieser Zeit unsere Kirche nicht. Also wir fahren so ein Modell, das heißt Martini eiskalt. Und am Ende spielt der Organist immer ein Stück, bei dem man mitschunkeln und mitklatschen kann. Und ich sage dann immer, das ist damit bei der Kollekte die Finger nicht so klamm sind.
Na, Hallermarsch in der Kirche? Pastor Meiners weiß, dass das nicht alle lustig finden. Manche seiner Konfessionsgeschwister tun sich schwer mit dem Humor.
Also so eine gewisse Ernsthaftigkeit, die manchmal ein bisschen zu ernst ist. Das merkt man eben auch daran, dass es in dieser Stadt also viele gibt, die den Kopf schütteln und sagen, also auf gar keinen Fall und das gehört ja überhaupt nicht her.
Friedhelm Meiners ist dagegen mittlerweile zum richtigen Karnevalisten geworden.
Letztes Mal habe ich Kamelle geworfen von der Kanzel, das erste Mal. Mal für die Karnevalisten, die sonst immer schmeißen, dass sie auch mal welche kriegen.
In Köln feiert Pfarrer Hans Mörter die tollen Tage quasi durch. An seiner Brust prangt die sogenannte Prinzenspange, verliehen vom Kölner Dreigestirn. Mörter ist einer der Organisatoren des Karnevalzuges am Rosenmontag. Und am Dienstag wird weiter gefeiert, mit der sogenannten Nubbelverbrennung. Da werden auf den Nubbel eine Strohpuppe, die ganzen Sünden der Karnevalszeit geladen und anschließend verbrannt. Und dann...
Aschermittwoch ist bei mir ein Nulltag. Da liege ich im Bett und sage, endlich ist es vorbei. Die Ekstase ist vorbei, weil die hält auf Dauer einfach nicht durch.
Dann ist alles vorbei.
Michael Hollenbach hat festgestellt, auch Protestanten können Karneval. Allerdings werden sie, wie viele andere, bei ihren Feiern sicherlich auch an den Terroranschlag von Hanau erinnern. Und damit geht unser Religionen-Podcast zu Ende. Am Mikrofon verabschiedet sich Anne-Françoise Weber. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.